Wenn man ein ganzes Leben in Freiheit versprochen bekommt, dann muss man auch bereit sein, dafür ein kleines persönliches Opfer zu bringen, damit das so bleibt.
Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert an. Donald Trump stellt alte Gewissheiten der NATO in Frage und zugleich kämpft die Bundeswehr weiter mit fehlendem Personal, Material und Einsatzbereitschaft. Die zentrale Frage lautet deshalb: Kann Europa sich überhaupt selbst verteidigen und ist Deutschland bereit, dafür den notwendigen Preis zu zahlen? Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht und hat unsere Gesellschaft den Willen, Freiheit notfalls auch militärisch zu schützen? Unter anderem darüber möchten wir heute sprechen, mit einem besonderen Gast. Zugeschaltet ist uns heute General-AD Klaus Naumann. 1939 in München geboren, von 1991 bis 1996 Generalinspekteur der Bundeswehr und anschließend Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Damit gehörte er über viele Jahre zu den wichtigsten deutschen und internationalen Militärstrategen. Hallo General AD Klaus Naumann, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Schönen guten Tag.
Außerdem dabei ist heute unser T-Online-Politikchef Christoph Schwennicke. Hallo Christoph.
Schönen guten Tag, Herr Naumann. Hallo Nicole.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Ich führe Sie durch diese neue Folge von Tagesanbruch, die Diskussion. Herr Naumann, Sie haben so viel zu erzählen. Wir wollen keine Zeit verlieren. Daher sofort die erste Frage. Sie haben im März gesagt, Europa erlebe jetzt und in den kommenden 5 Jahren die gefährlichste Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seitdem hat die NATO ihre Anstrengungen noch einmal deutlich erhöht. Deutschland gibt für die Verteidigung so viel aus wie nie zuvor. Daher die Frage, sehen Sie Europa heute auf dem richtigen Weg?
Also Europa ist sicherlich auf dem richtigen Weg, aber auf dem Weg sein heißt noch nicht verteidigungsbereit zu sein. Und bei allen Anstrengungen, die unternommen werden, in Deutschland ganz besonders, muss man doch feststellen, es fehlt noch an vielen Stellen. Und der Eindruck, den ich als Beobachter von der Seitenauslinie habe, ich habe ja keinen Zugang mehr zu echten Informationen und habe auch seit meiner Pensionierung vermieden, die Truppe aufzusuchen, weil ich erinnere, dass es für jeder Besuch auch eines pensionierten Generals für die Truppe als Ablenkung von den eigentlichen Aufgaben empfunden wird oder auch als Belästigung, wenn Sie so wollen. Deswegen habe ich mich da rausgehalten. Ich kann also nur aus dem schöpfen, was ich so lese, versuche möglichst umfassend noch ein Bild zu haben. Und deswegen meine ich, es fehlt noch an manchem. Ich nenne 3 Punkte. Erstens, das haben Sie schon angesprochen, es fehlt an Personal. Zweitens, ob wir die neue Dimension der Revolution der Kriegführung durch Drohnen, Cyber, Weltraum schon voll umgesetzt haben, da habe ich Zweifel. Das geht auch nicht so schnell. Und das Dritte, vielleicht das Gravierendste. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Bevölkerung bereit ist, für den Schutz von Freiheit und Demokratie einzutreten und dabei auch Opfer zu bringen und das letzte Risiko einzugehen. Ich habe da erhebliche Zweifel.
Das ist eine Thematik, auf die würde ich sehr, sehr gerne im Laufe des Gespräches nochmal eingehen. Bleiben wir einmal kurz noch bei den harten Fakten. Christoph, auf dem NATO-Gipfel in Ankara wurde sehr viel über Lieferungen und Produktion gesprochen. Ist das jetzt aus deiner Sicht tatsächlich der Moment, in dem Europa sicherheitspolitisch selbstständiger wird? Reicht das oder müsste Europa die Sicherheitspolitik vielleicht nicht noch etwas enger miteinander verzahnen?
Also es ist unverkennbar so, dass Europa endlich aufgewacht ist, nicht zuletzt auch durch das sehr teilweise ja rüde Agieren des amerikanischen Präsidenten, der gesagt hat, ihr müsst viel, viel mehr für Verteidigung ausgeben, ihr müsst die Zusagen einhalten, die ihr innerhalb der NATO gegeben habt, was das Verteidigungsbudget gemessen am Bruttoinlandsprodukt anlangt. Das wurde lange nicht gehört. Übrigens war es nicht Donald Trump, war nicht der erste Präsident und auch nicht der einzige, der das thematisiert hat. Vielleicht hat er es am rüdesten getan, aber getan haben es die anderen auch. Und natürlich war das ein Weckruf, auch zu erleben, dass Amerika, die USA nicht mehr zwangsläufig immer bereitstehen. Ich habe nur, wie wahrscheinlich Herr Naumann auch, die Sorge, dass da so viel nachgeholt werden muss in so kurzer Zeit. Die Zeiträume sind umrissen, auch von Herrn Naumann, auch von seinen aktiven Nachfolgern wird immer gesagt, wir müssen in 3 bis 5 Jahren vielleicht damit rechnen, dass auch NATO-Gebiet angegriffen wird. Da ist so lange Zeit weggeschaut worden und vielleicht auch sind auch die Ressourcen in andere Richtungen gelenkt worden, Stichwort Out of Area. Das war lange Zeit ja eine Art Daseinsberechtigung für die Bundeswehr auch und für die europäischen Streitkräfte, dass ich meine Zweifel habe, ob da genug in dieser kurzen Zeit passieren kann. Und die anderen Zweifel, aber du sagst, wir kommen noch drauf, und das ist für mich der zentralste Punkt auch, ist die mentale Vorbereitung unserer Gesellschaft auf diese neue, hochgefährliche Situation.
Christoph, du hast es angesprochen, über viele Jahre war die Bundeswehr stark auf internationale Kriseneinsätze ausgerichtet. Gleichzeitig haben eben Landes- und Bündnisverteidigung an Bedeutung verloren. General AD Klaus Naumann, Sie haben selbst diese Zeit entscheidend mitgeprägt, in der sich NATO und Bundeswehr anderen Einsätzen zugewandt haben. Würden Sie jetzt rückblickend sagen, das war eine strategische Verirrung?
Ich denke, wir haben die Balance nicht so gewahrt, wie sie hätte gewahrt werden müssen. Der Grundsatz, der meine letzten Jahre als Chairman Military Committee noch geprägt hat, dass wir eine Strategie entwickeln, die versucht, die Risiken auf Distanz vom Bündnisgebiet zu halten, indem man dort auch eingreift, wo Gefahr droht. Das halte ich auch aus der Nachsicht nicht für völlig falsch. Was ich für völlig falsch halte, ist die ausschließliche Ausrichtung auf diese Einsätze. Und lassen Sie mich hier ganz offen einen Fehler ansprechen, den die Bundeswehr gemacht hat. Ob militärisch oder politisch, kann ich nicht beurteilen, weil ich in den inneren Zirkeln nicht mehr drinstecke. Die Auflösung der Heeresflugabwehrtruppe war in meinen Augen ein katastrophaler Fehler. Denn zu dem Zeitpunkt war durchaus schon erkennbar, dass es eine Entwicklung Richtung Drohnenkriegführung geben könnte. Und heute in der Ukraine ist unser guter alter Flugabwehrpanzer Gepard eine der wirksamsten Waffen in der Abwehr von Drohnen. Und wir haben die weggeschmissen. Wie man zu einer solchen Entscheidung kommen konnte, ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar.
Ich muss sehr oft zurückdenken an einen damals sehr respektierten Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Karl Feldmeier, der jahrzehntelang über Sicherheits- und Verteidigungspolitik berichtet hat. Er war damals, muss man sagen, fast alleine auf weiter Flur als jemand, der immer gesagt hat, Landes- und Bündnisverteidigung bleibt auch, wenn der Balkan natürlich eine gewisse Notwendigkeit erzeugt hat, dass dort eingegriffen werden musste zum Beispiel, bleibt Landes- und Bündnisverteidigung die zentrale Aufgabe und die Daseinsberechtigung und die Notwendigkeit für die Bundeswehr. Und er hat auch die Wehrpflicht immer hochgehalten. Er war damals in der Minderheit eindeutig und es ist dann anders gekommen. Da denke ich oft dran zurück, auch ich persönlich, das muss ich auch einräumen, bin da dem Irrtum erlegen, dass die Wehrpflicht ihre Daseinsberechtigung verloren hat. Jetzt müssen wir sie mit Mühe wieder aufbauen. Ja, das sind strategisch wirklich falsche Wege beschritten worden und das müssen wir jetzt mit Hochdruck und mit einem enormen Tempo wieder korrigieren. Insofern, wenn ich das noch sagen darf, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich als der amtierende Verteidigungsminister zum ersten Mal das Wort kriegstüchtig und Kriegstüchtigkeit in den Mund genommen hat, da wurde mir etwas blümmerant, weil ich dachte, Moment, also verteidigungsbereit würde mir schon genügen. Ich weiß inzwischen und habe eine Ahnung davon, warum Herr Pistorius da bei den Worten so drastisch geworden ist, weil er versucht, so auf diese Weise die Bevölkerung wachzurütteln.
Ja, da natürlich ist das ein ganz elementarer Punkt und ich will nur nicht erinnern, was wir damals gemacht haben, als wir uns auf einen Krieg mit der Sowjetunion vorbereiteten. Aber es war ja niemals eine Anstrengung, die die Streitkräfte alleine geschultert haben. Es war immer eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft. All das, was wir da gemacht haben, Vorbereitungen im Gesundheitswesen, in der Bevorratung von Lebensmitteln, Bevorratung von Wasser, Schutzräume für die Bevölkerung, all das ist zu stark und ja nahezu völlig abgebaut worden, weil wir gedacht haben, der ewige Friede ist zur Hand, wobei wir, glaube ich, völlig vergessen haben, was Kant gemeint hat, als er vom ewigen Frieden sprach. Und ewiger Friede ist in meinen Augen, glaube ich, eine Illusion. Die Natur des Menschen wird es niemals zulassen, dass wir keine Kriege mehr sehen. Der Krieg bleibt ein unangenehmer Begleiter von uns Menschen.
Ja, so unangenehm diese Realität ist, schauen wir dahingehend etwas tiefer in die Personalpolitik der Bundeswehr. Wir sehen, das Interesse ist zuletzt zwar gestiegen, trotzdem wächst die Truppe viel zu langsam, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig berichten Bewerber und ehemalige Soldaten von monatelangen Verfahren, ausbleibenden Antworten und auch bürokratischen Hürden. Auch darüber haben wir in diesem Podcast schon häufiger gesprochen. Christoph, wenn die Bundeswehr jetzt mehr Freiwillige gewinnen möchte, gleichzeitig aber Bewerber und ehemalige Soldaten monatelang warten auf Rückmeldung, Verfahren sich ewig ziehen und manche Zuständigkeiten völlig unklar sind, kann man sagen, das Personalproblem ist auch ein bisschen hausgemacht?
Naja, das sind natürlich seinerzeit, als die Wehrpflicht ausgesetzt, de facto erst vorläufig abgeschafft wurde, Strukturen auch abgebaut worden, Stichwort Kreiswehrersatzamt und weiteres. Und diese Strukturen müssen erst einmal wieder aufgebaut werden. Ins Positive gewendet habe ich insofern ein gewisses Verständnis für diese Stufe jetzt, diese, ich nenne es mal Vorstufe der Wehrpflicht Light, also diese freiwillige Wehrpflicht, was ja ein bisschen wie ein schwarzer Schimmel sich anhört, weil in dieser Zeit müssen erstmal die Strukturen neu aufgebaut werden. Diese Zeit braucht man ohnehin, deswegen, ja, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, sehe ich etwas milde auf diese derzeitige Stufe. Ich glaube, die nächste wird kommen müssen, bis dahin müssen die Strukturen aufgebaut sein. Und das darf ich vielleicht einstreuen, weil ich im persönlichen Bekanntenkreis eben so oft erlebe, dass junge Menschen, Eltern, viele Mütter sagen, ich bin eigentlich nicht bereit, meinen Sohn dafür zur Verfügung zu stellen. Habe ich mich hier selbst als 60-Jähriger beim Heimatschutz gemeldet und habe auch keine Rückmeldung bekommen. Ich wusste immerhin noch mal, wie man ein G3 auseinanderbaut und wieder zusammenbaut. Inzwischen gibt es das G36, vielleicht würde ich das auch noch hinkriegen. Außerdem ist Heimatschutz vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Gewehr verbunden. Aber es kam auch keine Rückmeldung. Also insofern ist auch da, glaube ich, noch nicht hinreichend die Struktur wieder aufgebaut.
Ja, der Punkt, den Sie machen, Herr Schwennecke, ist vollkommen berechtigt. Die Wehrpflicht kann nicht auf Knopfdruck wieder aktiviert werden. Insofern ist der Zwischenschritt, den der Verteidigungsminister geht, möglicherweise richtig, wenngleich man politisch sich doch wohl darauf einstellen muss, dass die Diskussion, ob wir wieder eine allgemeine Wehrpflicht brauchen, auf uns zukommen wird. Denn wenn ich die Zahlen jetzt richtig sehe, dass gerade mal knapp 700 junge Männer auf den Fragebogen des Verteidigungsministers positiv geantwortet haben, bei, ich glaube, 300.000 versandten Briefen, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen für eine Bereitschaft, in der Bundeswehr zu dienen. Und es kommt ja noch dazu, wir brauchen relativ schnell das Personal. Wir brauchen qualifiziertes Personal. Also es hilft nichts, wenn wir die kriegen, die glauben, sie könnten woanders kein Geld verdienen. Sondern wir brauchen junge Menschen, die leistungsbereit sind, die opferbereit sind, die auch qualifiziert genug sind, mit komplexer Technik fertig zu werden. Die allgemeine Wehrpflicht hatte uns ein fantastisches Instrument in die Hand gegeben. Und ich erinnere gerne, wir haben 20% unseres Offiziernachwuchses und etwa 40% unseres Unteroffiziernachwuchses über die allgemeine Wehrpflicht generieren können. Das sind Zahlen, von denen das heutige Verteidigungsministerium nur träumen kann. Und von daher gesehen wird die Frage sich früher oder später stellen. Ich bin allerdings einer von denen, die sagen, wir müssen sicherlich über eine allgemeine Dienstpflicht nachdenken, nicht nur über Wehrpflicht. Wir haben einen großen Bedarf in der Gesellschaft, viele Aufgaben wahrzunehmen, die heute nicht wahrgenommen werden oder nur ungenügend. Und wir haben natürlich die Frage, die sich durchaus berechtigt stellt, kann es denn gerecht sein, wenn nur die jungen Männer dienen und die jungen Frauen keinerlei Verpflichtung für die Gesellschaft übernehmen. Mein Prinzip, das ich mein Leben lang hochgehalten habe, ist, wenn man ein ganzes Leben in Freiheit versprochen bekommt, dann muss man auch bereit sein, dafür ein kleines persönliches Opfer zu bringen, damit das so bleibt.
Zwei Ergänzungen dazu. Erstens, ich sehe auch die Logik, dass die allgemeine Dienstpflicht auch dann für Frauen gelten muss und sollte, zumal ja auch, und das wurde ja auch sehr begrüßt und ist auch begrüßenswert, die Bundeswehr für Frauen geöffnet wurde. Also liegt das irgendwie auch in dieser Logik, in dieser richtigen Logik. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Tatsächlich erscheint mir es so, dass diese große Freiheit und dieses Geschenk, dieser sehr langen friedvollen Zeit, die wir jetzt hatten, dass die dazu geführt hat, dass ein gewisser Hedonismus Raum greift oder die jungen Menschen einfach erfasst hat und sie sich eben nicht bereit finden, diese Freiheit dann auch im Notfall zu verteidigen, weil sie irgendwie als gegeben erachtet wird. Sie ist aber nicht von selbst gegeben. Und es kommt etwas Zweites hinzu, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber natürlich ist Deutschland nach dem Krieg aus guten Gründen die Aggressivität ausgetrieben worden, so sage ich es mal. Es gibt einen wunderbaren Film, Clockwork Orange, also ein im Prinzip sehr grausamer Film, wo dem Hauptdarsteller, der einfach aus schierer Lust Gewalt ausgeübt hat, wo dem so ein Anti-Aggressionstraining durchlaufen musste, was dazu geführt hat, dass er, wenn er daraufhin mit Aggression in Verbindung kam, immer, dass ihm immer schlecht wurde. Und so ein Anti-Aggressionstraining ist mit Deutschland auch vorgenommen worden. Nochmal, aus historisch guten Gründen. Aber mit diesen beiden Problemen haben wir jetzt zu tun. Also einerseits sich sozusagen die Friedfertigkeit als oberstes Prinzip auf die Fahnen zu schreiben, alles gut und richtig. Aber dabei wird eben vergessen, dass man die Verteidigungsfähigkeit immer auch hochhalten muss. Und das ist in den Köpfen vieler einfach nicht hinreichend verankert.
Ja, nun muss man natürlich auch gleich dazu sagen, wir haben Soldaten in den 41 Jahren, in denen ich Soldat war, niemals zur Aggressivität ausgebildet. Wir haben sie auch niemals zum Hass erzogen, wie das eine andere deutsche Armee getan hat. Wir haben im Grundgesetz die eindeutige Regelung, dass Vorbereitung und Beteiligung an einem Angriffskrieg durch Grundgesetz verboten ist. Und das haben wir unseren Soldaten immer wieder beigebracht. Allerdings auch gesagt, wenn wir angegriffen werden, dann ist in der Verteidigung der Gegenangriff durchaus legitim. Denn nur da kann man die Initiative zurückgewinnen. Oder wenn wir mal im Sport übertragen sind, stellen Sie sich doch mal einen Fechter vor, der immer nur verteidigt, der kann den Fechtkampf niemals gewinnen. Also mussten wir auf der Suche nach Frieden auch die Möglichkeit des Gegenangriffs sehen. Aber wir hatten uns bewusst in allen Strukturen darauf ausgerichtet, das Land zu verteidigen. Und das ist der Grundgesetzauftrag, der nach wie vor da ist und für den wir unsere Menschen wieder gewinnen müssen. Und geschieht das in einer Gesellschaft, Sie sagten Hedonismus, Herr Schwinnecke, das ist sicherlich zutreffend. Ich füge an, verwöhnt, grenzenlos verwöhnt. Und wir sind eine Gesellschaft geworden, in der man Freiheit als Freiheit von allen Bindungen versteht. Während Freiheit in meinem Verständnis immer ist, Freiheit, Verantwortung zu übernehmen, damit Freiheit erhalten bleibt.
Christoph, wenn wir jetzt genau auf diese Menschen blicken, die sagen, ich mag meine Freiheit und ich bin eigentlich auch nicht bereit, sie zu verteidigen. Wie kommt man an solche Menschen ran? Muss da politisch ein bisschen was passieren?
Ja, wie gesagt, ich hatte ja den Eindruck, dass die Wortwahl von Herrn Pistorius schon diesem Ziel geschuldet war. Es bleibt nichts anderes übrig, als weiter solche Gespräche zu führen, wie wir es hier tun und darauf zu hoffen, dass viele Menschen zuhören. Und in den persönlichen Gesprächen versuche ich dann auch immer meinen Gegenübers klarzumachen, diese Freiheit ist dann eben nicht mehr da. Die ist dann in Gefahr und das ist das höchste Gut, das wir haben. Und da kann man doch nicht sagen, ist mir doch egal, wer dann hier das Sagen hat. Hauptsache, ich führe mein unbeschadetes Leben weiter. Das ist eben dann kein Leben in Freiheit mehr. Es bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder gegen dieses Missverständnis anzureden und Bewusstsein zu wecken.
Ja, aber weil man kann über die Wortwahl Kriegstüchtigkeit sicher sehr streiten. Ja. Und vielleicht war es für unsere Gesellschaft so etwas wie eine kalte Dusche auf eine von der Sonne erhitzte Haut. Aber Pistorius meinte damit ja nichts anderes als, die Streitkräfte müssen in der Lage sein, Krieg zu führen, müssen in der Lage sein, zu kämpfen, damit Krieg nie wieder auf deutschem Boden stattfindet. Das ist ja der Sinn der Kriegstüchtigkeit, Abschreckung durch die Fähigkeit, kämpfen zu können. Und das war ja auch unsere Maxime in der Zeit des Kalten Krieges.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Wehrpflicht blicken, ein kurzer Dienst alleine würde ja wahrscheinlich nicht die perfekt ausgebildeten und langfristig verfügbaren Kräfte herzaubern. Herr Naumann, was glauben Sie, wie müsste ein neuer Wehrdienst tatsächlich gestaltet sein, damit er die Bundeswehr auch in kurzer Zeit militärisch gut unterstützen kann?
Uns hat die Wehrpflicht in zwei Dingen entscheidend auch für die aktive Truppe geholfen. Wir haben Unteroffiziernachwuchs, Offiziernachwuchs über dieses Element gewonnen. Wir haben zum anderen ein Führungsprinzip praktizieren können, dass die Vorgesetzten bei jedem Rekrutenjahrgang vor die Bewährungsprobe gestellt hat, ob die Männer sie annehmen oder nicht annehmen. Man musste Vorbild durch Leistung sein und man musste zeigen, dass man niemals etwas von den Soldaten verlangt, was man nicht selbst zu leisten bereit ist. Das hat den Zusammenhalt der Truppe gefestigt, das hat Vertrauen erzeugt und das war ein gutes Instrument, das uns damals geholfen hat. Ich glaube, das ist unverändert, denn Menschenführung ändert sich nicht. Die Bedingungen sind immer gleich. Sie können eine Truppe nur formen, sie zur äußersten Leistung bringen, wenn sie den jungen Frauen und Männern zeigen, dass sie selbst bereit sind, diese Leistung zu bringen und die Opfer und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Das war das alte Prinzip und ich glaube, das ist zeitlos gültig.
Vielleicht aus der eigenen Erfahrung als Wehrpflichtiger. Ich war 15 Monate bei der Bundeswehr als Wehrpflichtiger. Die ersten 3 Monate Grundausbildung waren wirklich hart in jeder Hinsicht, körperlich, psychisch, aber natürlich auch sehr lehrreich. Und danach muss ich offen gestehen, ich weiß nicht, ob das überall so war, aber bei mir war dann schon viel Absitzen auch, ja, also Zeit rumbringen. Deswegen würde ich sagen, der Weg müsste dahin gehen, also die Zeit kann ruhig kürzer sein, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr vielleicht, um diese Grundkenntnisse zu schulen. Spezialisiert werden müsste dann ohnehin, entweder wenn sich der junge Mann oder die junge Frau dazu entschließt, weiterzumachen, oder eben dann, wenn der Ernstfall eingetreten wäre. Für diese Grundkenntnisse würden 6 Monate durchaus reichen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Naumann.
Ich will mich an dieser Diskussion über die Zeit natürlich jetzt nicht beteiligen. Ich denke, hier müssen die Bedingungen, die ein moderner Krieg an die Truppe stellen würde, sorgfältig analysiert werden. Ich habe mich als Generalinspekteur, ich war ja mehrfach mit der Frage der Verkürzung des Grundwehrdienstes konfrontiert. Ich habe mich damals aus guten Gründen dafür ausgesprochen, dass 10 Monate das Unterste sein würden, was man verlangen kann. Hatte damals sogar verlangt, Aufschrei des Entsetzens im Verteidigungsausschuss, dass in diesen 10 Monaten kein Sonderurlaub, kein Jahresurlaub gegeben wird, sondern 10 Monate durchgezogen werden. Ich denke, es gibt sicher viele Gründe, die dafür sprechen, aber die Entscheidung muss man natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Dienst- und Wehrgerechtigkeit dann treffen, denn der Ansatz 6 Monate, Herr Schwennecke, würde natürlich dazu führen, dass man möglicherweise bessere Dienstgerechtigkeit erreichen kann als mit 10 Monaten. Es kann ja nicht sein, und das war ja einer der Gründe, warum die Wehrpflicht ausgesetzt wird, es kann ja nicht sein, dass man von einem Jahrgang dann nur einen geringen Prozentsatz einberuft. Das würde sofort das Verfassungsgericht auf den Plan rufen, denn Gleichbehandlung aller Männer und Frauen in Deutschland ist nun mal ein Verfassungsgebot.
Ich würde gerne noch einmal kurz an den Anfang anknüpfen. Herr Naumann, Sie sagten, die nächsten kommenden 5 Jahre, die werden entscheidend. Haben wir eigentlich genug Zeit für all das, was wir jetzt hier besprochen haben?
Wenn man verteidigen muss und verteidigen will und abschrecken will, dann hat man niemals genug Zeit, sich irgendwie auf die faule Haut zu legen. Der heute kritische Punkt ist, dass ein gewissenloser Diktator, wie es offensichtlich Herr Putin ist, natürlich sagen könnte, ich will den Zusammenhalt einer Allianz aus 32 Nationen testen, indem ich einen sehr begrenzten, nicht auf die Existenz aller Staaten gerichteten Angriff durchführe, um zu sehen, ob die wirklich zusammenhalten. Also der berühmte Fall Baltikum oder die Insel Gotland oder sonst etwas. Wir müssen sicher sein, dass die Allianz in einem solchen Fall sofort handelt. Und wir müssen auch sicher sein, und das ist für unsere Politiker eine große Schwelle, dass der Aggressor sofort die Gegenwirkung auf seinem Territorium spürt. Deswegen ist es richtig, dass der Bundeskanzler jetzt sich für diesen Kauf der Tomahawk entschieden hat. Und es ist eine Schande, dass Europa das Programm ELSA, diese Long-Range-Waffenentwicklung, über Papierschemata bisher nicht hinausgebracht hat, in 4 oder 5 Jahren. Also in der Richtung müssen wir tätig werden. Wir müssen dem Angreifer deutlich machen, er kann nicht gewinnen und er wird sofort auf seinem Territorium Schaden wirken.
Ich würde ganz gerne noch eine Frage. Ich schlupfe jetzt mal in die Rolle aus meiner Rolle und stelle auch eine Frage an Herrn Naumann. Sie haben die Allianz angesprochen und die Allianz heißt natürlich immer mehr auch Europa, die Europäische Union. Jetzt ist die Europäische Union kein besonders homogenes Gebilde, jetzt schon. Woher könnte man die Zuversicht nehmen, dass sie sich auf diesem Terrain auf was Gemeinsames verständigt und zwar nicht nur auf irgendwelche Kürzel wie ESVP und GASP und was wir alles gehört haben, was eigentlich leere Floskeln waren. Das ist ehrlich gesagt eine meiner größten Fragen, die mich umtreiben, weil wir haben gerade das Scheitern dieses gemeinsamen künftigen Militärflugzeuges von Frankreich und Deutschland erlebt. Also wo soll die Hoffnung herkommen, dass Europa hier sich auch mehr unterhakt und mehr gemeinsame Strukturen, gemeinsame Projekte zustande bringt?
Ich denke, Herr Schwenninge, wir stehen vor einer Situation, in der wir keine Alternative haben. Wir müssen als Europäer endlich wach werden. Ich glaube, wach sind wir schon, aber wir müssen das endlich auch in Taten umsetzen. Auf der anderen Seite darf man nie vergessen, wir können Europa nicht verteidigen, ohne den Atlantik zu beherrschen. Das heißt, die Verbindung zum nordamerikanischen Kontinent müsste erhalten bleiben. Die bleibt auch erhalten, wenn wir den Amerikanern deutlich sagen, dass sie nicht eingreifen müssen, wenn irgendwo ein lokaler Konflikt entsteht. Das müssen wir beherrschen können. Aber wir müssen den Rückhalt der Amerikaner haben, auch schon aus 2 ganz einfachen technischen Gründen. Das eine ist natürlich die nukleare Abschreckungskraft der USA, die unersetzbar ist. Und das andere ist die Beherrschung der Daten. Ohne die amerikanische Datenwelt können wir im Grunde in Europa nichts mehr gestalten. Deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass wir zwar die NATO erhalten, aber zum Beispiel versuchen, Europa dadurch auch zu stärken, dass wir mehr für europäische Verteidigung tun und überlegen, ob man nicht ein Land wie Kanada mit Europa assoziieren könnte, um damit den europäisch-atlantischen Pfeiler so zu gestalten, dass die Amerikaner nicht zum Handeln gezwungen wären.
Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank an General AD Klaus Naumann für Ihre Zeit und für Ihre Schilderungen.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank und eine Freude, Sie wiederzusehen, Herr Schwenicke.
Und auch an dich, Christoph Schwenicke, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz meinerseits die Freude, Herr Naumann, alles Gute. Und Nicole, vielen Dank für die Moderation und die geschickte Führung von uns beiden. Führung ist auch in der Bundeswehr ganz wichtig.
Das beobachten wir definitiv auch in den nächsten Folgen. Wenn Ihnen diese Folge nun gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.